Ich muss es natürlich auch hier erwähnen, in diesem Podcast geht es um Drogenkonsum, um Suizid, Mobbing und halt Themen, die nicht so sonderlich angenehm sind. Also wenn du nicht damit klarkommst, dann skippe die kritischen Stellen am besten weiter oder ja, was für dich halt am besten ist, muss ich halt erwähnen, weiß ich ja selber. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Dein Music Podcast, Musikgeschichten damals und heute, wie auch immer. Ist jetzt ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ich habe ja, wie gesagt, vorher immer nur Videos auf YouTube oder TikTok oder so gemacht. Und es ist jetzt irgendwie ungewohnt, wenn du jetzt hier sitzt und musst ein bisschen labern wie ein Radiomoderator. Das ist jetzt nicht gerade meine Stärke, aber ja. Ja, wie gesagt, ich mache ja Musik von damals und heute, so bunt gemischt, und es soll halt natürlich auch Klassiker dabei sein. Deswegen starten wir heute mal mit meiner All-Time-Favorite-Rockband Nirvana. Finde ich bis heute ultra krass, sind bis heute ultra präsent, gerade weil heute dieser ganze 90s-Shit eigentlich nochmal voll präsent ist, so auch bei den Kids. Ja, und deswegen ist ja ganz cool, wenn wir heute mal damit starten. Ja, Nirvana war für mich schon immer voll legendär. Ich bin auch voll froh, dass ich diese Zeit miterlebt habe. Ich meine, ich bin 88 geboren. Ich habe noch Nirvana Musikvideos im Fernsehen damals gesehen, noch auf einem dicken Röhrenfernseher. Das war eine unvergessliche Zeit. Und diese Band, die ist safe, die ist total einzigartig. Also ich gebe mir das bis heute noch gerne. Und so eine Band wie Nirvana, das wird es nie wieder geben. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, weiß jetzt noch nicht so, was ich sagen soll. Ich denke, das wird sich noch so ein bisschen eingrooven, Folge für Folge. Wir starten jetzt am besten direkt mal und ja, viel Spaß. Die 80s, ein glänzendes und prägendes Jahrzehnt, welches auch aktuell heute wieder dank der Netflix-Serie Stranger Things seinen ganz persönlichen Hype erlebt. Erfolgreiche, neuartige Hollywood-Produktionen locken Tausende von Menschen in die Kinos und machen beispielsweise aus dem DMC DeLorean, welcher eigentlich als absolute Fehlkonstruktion galt, ein absolutes Kultauto. Pastellfarben färben die Fitnessstudio dieser Welt. Ereignisse wie der Mauerfall in Berlin oder die Katastrophe Tschernobyls bleiben bis heute in Erinnerung. Serienkiller wie Jeffrey Dahmer treiben ihr Unwesen und. Es gab unendlich viele Dinge, womit man die 80s heute assoziiert. Doch eines war ganz wichtig: die Musik. Künstler wie A-ha, Madonna, Tears for Fears oder Toto erobern die Charts. Doch ein Genre sticht in den 80s ganz besonders hervor: der sogenannte Glam Metal. Bands wie Poison, Def Leppard oder die Motley Crue, welche bis heute als Könige gelten, stürmten die Konzertbühne dieser Welt. Wilde, topierte Haare, schrille, bunte Kostüme oder ein feminines Auftreten werden von einer ganzen Generation gefeiert. Doch was sie nicht wissen, ist, dass am Ende ein kleiner, blonder Junge aus Seattle diese komplette Ära crashen wird. Februar 1967, Aberdeen, Washington. Diese mittelgroße Stadt liegt 130 Kilometer südwestlich von Seattle. Sie zählt zumindest heute ungefähr 17.000 Einwohner und ist unter anderem als Holzfäller- und Textilstadt bekannt. Der Krieg ist vorbei. Die Wirtschaft boomt. In dieser Stadt, also Aberdeen, leben Donald Leland Cobain und seine Frau Wendy Elizabeth Fredenburg. Don arbeitet bei einer Tankstelle. Die beiden beschließen, sich zu verloben. Wendy wollte unbedingt schwanger werden, also lassen die beiden sich nicht lange Zeit, werden schwanger und bringen einen gesunden Jungen zur Welt. Sie nennen ihn Kurt Donald Cobain, also auch nach Kurts Vater. Er ist der erste Enkelsohn in der Familie und wächst wohlbehütend und voller Liebe auf. Schon im frühen Alter, sagen wir ungefähr 3 Jahren, fängt Kurt an zu singen und Gitarre zu spielen. Er liebt außerdem das Zeichnen. Er gilt als ein aktives, liebevolles und nachsichtiges Kind. Wendy war total in ihn verliebt. Er liebt die Sesamstraße und kann aus dieser fast alles auswendig. Allerdings wird Kurt auch eine Hyperaktivität diagnostiziert, was zur Folge hat, dass sein Kinderarzt ihm Ritalin verschreibt. Sein Vater Donald kommt damit kaum zurecht und macht sich deswegen oft über ihn lustig, worauf er sich oft schämt und verletzt ist. Als Kurt 9 Jahre alt wird, beschließen seine Eltern, sich zu trennen. Irgendwie ist das für Kurt ziemlich traumatisierend. Leider. Er fängt an zu rebellieren, schämt sich für die Scheidung seiner Eltern. Er war verletzt, gekränkt und fing an, aus der Spur zu laufen. Also entschließt sich Wendy, schweren Herzens Kurt zu seinem Vater Donald zu bringen, weil sie darüber nicht mehr Herr wird. Donald freut sich darüber sehr und will die Zeit mit seinem Sohn genießen. Kurz darauf lernt Donald eine neue Frau kennen, Jennifer, und heiratet kurze Zeit später erneut. Kurt bekommt einen Stiefbruder, eine Stiefschwester und einen Halbbruder namens Chad. Kurt bekommt wieder das, was er sich immer gewünscht hatte. Ein Familienleben, Akzeptanz und Liebe, Sicherheit und einen festen Platz. Zumindest dachten das Donald und Jennifer, aber dem war nicht so. Kurt wollte immer der Meistgeliebte sein. Weil sie ihm das jedoch nicht erfüllen konnten, kapselte sich Kurt ab. Er sah oft allein fern oder ging runter in sein Zimmer, um Gitarre zu spielen. Irgendwann fängt er an, zu den anderen Kindern gemein zu sein. Kurz darauf beschließen Donald und Jennifer, ihn vor die Tür zu setzen. Kurt geht dann eine Zeit zu seinen Verwandten, seiner Mutter und später zu seinen Großeltern, wo er eine Weile bleibt. Aber später kommt er jedoch wieder zu Donald und Jennifer zurück. Unverändert. Irgendwann hat ihn die ganze Familie einfach nur noch satt. Sie wollen ihn loswerden. Für sie ist das alles zu viel. Kurt will eigentlich immer nur eins, bei seiner Mutter Wendy sein. Vergeblich. Er fühlt sich alleine, wertlos, ausgeschlossen. Und lässt den ganzen Frust, den ganzen Schmerz an seiner Familie aus. Was ist das für ein Gefühl, wenn dich deine ganze Familie nicht will? In der 8. Klasse kommt Kurt dann doch notdürftig bei seiner Mutter Wendy und ihrem neuen Partner unter. Die Situation bleibt jedoch unverändert. Kurt will flüchten, also macht er nun seine erste Erfahrung mit Drogen und dem Alltag, der ihn so krank machte, zu entkommen. Marihuana. Er freundet sich mit einer Clique an, mit der er eine Weile den typisch jugendlichen Unsinn treibt. Außerdem hat er später seinen ersten Sex mit einem Mädchen, welches von seiner Clique eigentlich nur für Partys bei ihr zu Hause ausgenutzt wird. Kurt begeht Diebstahl in diversen Läden und flüchtet sich in Alkohol, da er den psychischen Terror seiner Mutter nicht mehr aushält. Das geht irgendwann so weit, dass ihm die ersten Suizidgedanken auftreten. Er schwänzt die Schule, sitzt oft nach und lebt einfach so in den Tag hinein. Kurze Zeit später wird Kurt wegen Vergewaltigungsvorwürfen des Mädchens in der Schule gemobbt. Er kann mit dem Hohn nicht umgehen. Also bekifft und betrinkt er sich, geht nachts zu den Gleisen, legt sich auf diese und wartet auf den nächsten Zug. Woraufhin der Zug jedoch genau auf die Gleise neben ihm wechselt und an ihm vorbeirauscht. Das löst in Kurt etwas aus. Er war geschockt. Geschockt von sich selbst. Also beschließt er, endlich normal zu werden. Er betreibt Kraftsport und wird besser in der Schule, bleibt jedoch ein Außenseiter. Er hasst einfach alle. Als er 15 wird, zieht er wieder zu seinem Vater ein, bleibt jedoch immer noch rebellisch und unkontrollierbar. Er beschreibt sich selber als so asozial, dass er selbst krank davon wird. Irgendwann kommt Kurt das erste Mal mit Punkrock in Berührung und ist total geflasht davon. Er hört jeden Tag ein paar Tapes, die ihm einem Freund geschenkt hat, übt Gitarre, die er von seinem Onkel bekam, und singt synchron seine Lieblingssongs mit. Kurt erkennt, dass er genau das schon immer tun wollte. Musik machen. Punkrock. Er lernt später Chris Novoselic kennen, mit dem er anfängt zu jammen. In den folgenden Jahren lernt er Buzz Osborne und Dale Crover kennen. Die beiden spielen zusammen in der Band The Melvins. Kurt und Crover spielen noch zusammen bei Facial Matter, Kurts ersten Musikprojekt. Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht so genau, wie man diese Band ausspricht. Man sagt, dass Buzz ihn an Indie und an Punkrock herangeführt hat. Kurts erste Banderfahrung empfindet er als unglaublich prägend, ja schon fast spirituell. Nach mehreren Auseinandersetzungen wechselt Kurt in 4 Jahren fast 10-mal seinen Wohnsitz. Mit 18 bricht er die Schule ab und zieht nach Olympia, Washington. Dort lebt er zusammen mit seiner Freundin Tracy, die ihn kurze Zeit später verlässt. Aus dieser Trennung entsteht der Nirvana-Song About a Girl. Ab 1986 schließt sich Chris Novoselic Kurt an. Sie treten zusammen in verschiedenen Bands auf, darunter zum Beispiel The Reaganites. Aus diesen Anzahl an Bands entsteht dann später final und endgültig die Band Nirvana. Damals beginnen Kurt und Chris noch mit dem Schlagzeuger Dale Crover anzuproben. Im Januar 1988, ist übrigens mein Geburtsjahr, nimmt Nirvana eine erste Demo auf. Diese beinhaltet 10 Titel. Das kostet die Band gerade mal $152. Crover verlässt die Band und zieht nach San Francisco. Also kommt als Ersatz Dave Foster ans Schlagzeug. Sorry. Dave Foster, ja, Mark Forster oder was? Im März 1988 spielen sie dann gemeinsam zum ersten Mal unter dem Namen Nirvana. Der Name Nirvana entsteht übrigens, weil Kurt etwas Harmonisches will, was nicht so nach dreckigem Punkrock klingt. Gleichzeitig empfand er ihn aber auch als zu esoterisch. Bereits am 29. Mai wird Schlagzeuger Foster dann durch Chad Channing ersetzt, da er auf die Proben sausen lässt. 1988 überzeugt deren erste Demo dann das Label Pub Pop, woraufhin diese die Single Love Buzz Big Cheese in einer Auflage von 1000 Stück herausbringt. Dieses Stück ist ein Cover der niederländischen Popband Shocking Blue, welches daraus resultiert, weil Kurt und Chris dazu überredet werden. Nach dieser Veröffentlichung kämpft das Label mit finanziellen Problemen, was das erste Album-Release verzögert. Dennoch geht Nirvana erneut ins Studio für rund $606, welches von einem Freund der Band finanziert wird, welcher später, 1989, zweiter Gitarrist wird, da Kurt noch nicht genug Übung in Sachen Multitasking als Frontmann vorweisen kann. Also Gitarre spielen, singen und Texte verinnerlichen. Im Februar 1989 begeben sich Nirvana dann auf ihre erste zweiwöchige Tournee an der Westküste Amerikas. Sie spielen oft nur vor wenigen Zuschauern. Insgesamt haben Nirvana in diesem Jahr 100 Auftritte. Im August 1989 erscheint das erste Debütalbum Bleach. Die Band startet ihre erste US-Tournee und schmeißt kurze Zeit später Zweitgitarrist Everman aus der Band. Später nimmt die Band erneut 5 Stücke auf. Im September wird eine abgesagte Tournee nachgeholt, zu der 200 Zuschauer pro Konzert kommen und Nirvana zum ersten Mal einen finanziellen Verdienst bringen. Im Oktober 1989 beginnt deren erste Europa-Tournee, wo Nirvana auch im November das erste Deutschlandkonzert in Mönchengladbach spielen. Alle Hallen und Clubs in Europa sind zu diesem Zeitpunkt komplett ausverkauft. Aufgrund finanzieller Probleme des Labels Pop-Up spielen Nirvana weiter Konzerte in den USA, bis sie 1990 erneut mit neuen Aufnahmen beginnen. Im September 1990 erscheint eine weitere Single, die Sliver heißt. Chad wird später wegen erneuten Unstimmigkeiten aus der Band geworfen und später von dem Schlagzeuger ersetzt, den wir heute alle von den legendären Foo Fighters kennen, Dave Grohl. Im April 1991 unterzeichnet Nirvana einen neuen Plattenvertrag und erhält einen Vorschuss von unfassbaren $287.000. Die Band spielt dann noch im selben Jahr eine erneute Europa-Tournee. Im September 1991 erscheint dann der legendärste Nirvana-Song, den wir bis heute alle kennen, Smells Like Teen Spirit. Das dazugehörige, ebenfalls legendäre Album erscheint kurze Zeit später, Nevermind, und steigt in die US-Charts ein. Dieses Album schlägt ein wie eine Bombe. Der Grunge war nun endgültig geboren. 50.000 Exemplare waren sofort ausverkauft, woraufhin sofort eine Nachpressung erfolgen musste. Später erhält Nevermind Platin für unfassbar 1 Million verkaufte Exemplare. Die Band spielt danach erneut eine Europa-Tour, die sie auch für 4 Konzerte nach Deutschland bringt. Sie treten in Fernsehsendungen auf und sind in den Medien der Welt stets präsent. Die Europa-Tour wurde jedoch von einer Infektion Cobains überschattet und musste deswegen abgebrochen werden. Im Januar 1992 steigt Nevermind an die Spitze der Charts und verdrängt sogar Michael Jackson vom Thron. Nirvana war nun in der Welt allgegenwärtig, spielen ausverkaufte Shows, darunter auch in Australien, Japan und Neuseeland, während sich das Album in den Staaten bereits 3 Millionen Mal verkauft. Auch das einst veröffentlichte Debütalbum Bleach steigt in die US-Charts als auch in die UK-Charts ein. Im März 1992 erscheint die Single Come As You Are, dicht gefolgt von der Single Lithium als auch In Bloom. Danach geht die Band im Oktober wieder ins Studio. Die Band sandt einen Erfolg nach dem anderen ab, gewinnt diverse Music- und Video-Awards. Die Band ist für exzessive Konzerte und totale Zerstörungen ihrer Instrumente am Ende bekannt. Das ging sogar so weit, dass Chris mal ohnmächtig wurde, weil er sich seinen eigenen Bass an den Kopf warf. Kurt bespuckte nach dem Verlassen einer Bühne unwissentlich das Klavier von Elton John und sorgt für einen Skandal, woraufhin er sich aber später entschuldigt. Nirvana spielt auch für politische Messages, beispielsweise für das Recht von Frauen auf Abtreibung. Sie sahen weiterhin Awards ab, beispielsweise Best Alternative Video für In Bloom. Wie sich das für echte Rockstars gehört, machen Nirvana nun Schlagzeilen. Unter anderem mit Gefängnisaufenthalten und Kurts Drogenexzessen, welcher irgendwann schwer heroinabhängig wird. 1992 heiratet Kurt Courtney Love auf Hawaii, die er 89 kennengelernt hat. Sie ist ebenfalls Musikerin und Sänger der Band Hole. Beide bringen später ihre Tochter Frances zur Welt, Kurts erstes und eigenes Kind. 1993, nach dem Single-Release Heart Shape Box, erscheint das Album In Utero, welches nochmal an die Spitze der Charts einsteigt. Danach geht Nirvana wieder auf Welttournee. Am 18. November spielt Nirvana für die MTV Unplugged-Reihe eine Show in New York City. Ja, den Auftritt, ne, den kennen wir alle, Nirvana Unplugged, absolut legendär. Danach spielt die Band zusammen mit anderen Bands noch eine ausverkaufte Show in Seattle, Kurts Heimat. Was die ganze Geschichte mit Nirvana so schwer gemacht hat: Kurt Cobain ist schwer drogenabhängig und leidet unter starken chronischen Magenschmerzen, welche er auch weiterhin versucht mit Drogen zu betäuben, besonders mit Heroin, einer absoluten Teufelsdroge, die bereits ab dem ersten Konsum abhängig machen und zum Tod führen kann. Seine Frau Courtney ist auch nicht gerade der beste Support, da sie ebenfalls drogen- und alkoholabhängig ist. Man sieht die beiden in Videos auch oft beim Konsum zusammen, sogar im Gegenwart deren Tochter Frances. Insgesamt begab er sich 6 Mal in den Zug, ohne Erfolg. Unter anderem leidet er auch an einer bipolaren Störung. Im März 1994 wird die In Utero Tour in Rom, Italien, von einem Zusammenbruch Cobain überschattet. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert. Daraufhin begibt er sich wieder in den Zug, wo er kurze Zeit später wieder floh und untertauchte. Zu diesem Zeitpunkt lag Nirvana schon auf Eis. 4 Tage später stirbt Kurt in seinem Haus in Seattle. Er nahm sich unter Einfluss von Heroin eine Schrotflinte, legte seinen Kopf auf den Lauf und drückte ab. Sein Leichnam wird 3 Tage später von einem Elektriker gefunden, obwohl Courtney eine Vermisstenanzeige aufgab. Kurt wird im April 1994 eingeäschert. Courtney verstreut diese an verschiedenen Stellen. Der restliche Verbleib ist unbekannt, also der Asche. Dazu muss ich sagen, Courtney gab da viele Thesen an, wo die Asche verblieben sein soll. Angeblich stand sie im Regal und wurde dann geklaut. Das wurde aber offiziell so auch nie bestätigt. Außerdem wird er dem Club 27 zugeordnet. Eine Reihe von berühmten Musikern, die alle im selben Alter von uns gingen, mit 27 Jahren. Letztmalig Amy Winehouse im Juli 2011. Eine Grabstätte wird bis heute von der Stadt Seattle verweigert aus Angst vor Amsturm, gleich dem Grab von Jim Morrison in Paris, Vandalismus und so, ne? Leider. In Aberdeen wurde ihm jedoch eine Gedenkstätte eingerichtet. Außerdem wurde am Ortseingangsschild auf Beschwerde eines Fans der Slogan Come As You Are angebracht. Nirvana kam 2012 mit Chris und Dave für ein Benefizkonzert wieder zurück. Im April 2014 wurde die Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, auf der sie mit verschiedenen Künstlern auftraten, die mit ihnen jeweils einen Nirvana-Song performten. Man kann bei dieser Show übrigens in Chris und Daves Gesicht gut erkennen, was sie da fühlten, final dieses Kapitel erreicht zu haben, wie eine Zeitreise zurück. Kurts Vermögen wird bis heute auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Kurt war eine besondere Person, ein Perfektionist, ein Pionier, ein Genie, eine Ikone einer ganzen Generation, vom kleinen depressiven Außenseiter zum absoluten Superstar. Er prägt die 90er und die Popkultur bis heute und vermutlich in alle Ewigkeit. Ja, das war meine erste Folge. Krass, verzeiht mir ein bisschen meine Fehler. Ich muss mich da echt noch ein bisschen einüben. Das ist für mich halt sehr neu, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Finde ich cool. Würde mich freuen, wenn ihr das supportet, wenn ihr mir eine Glocke gebt, das weitererzählt, was weiß ich. Und im Gegenzug werde ich mich sicherlich noch bessern. Und die nächste Folge, die wird auf jeden Fall was für die Jüngeren sein, von einem Künstler, den ich auch übelst feiere, den ich sogar tätowiert habe. Das wird Lil Peep sein. Ja, und dann starten wir auch weiter mit anderen Künstlern. Ich habe mir jetzt hier mal noch ein paar Stichwörter gemacht, so ein paar Nebenfacts. Klar, man könnte die, wie gesagt, ich habe in meinem Intro, habe ich auch schon gesagt, ich kann und will auch gar nicht alles erwähnen, weil das kannst du so breit ausfächern, da würde die Folge vermutlich 3-4 Stunden dauern und so viel Zeit zum Schreiben und so viel Nerven habe ich auch eigentlich gar nicht. So, deswegen. Aber ich habe jetzt hier noch ein paar interessante Facts. Und zwar, wenn euch das Thema interessiert, schaut euch mal die Dokumentation Tod einer Ikone an. Das ist eine reine Kriminaldoku über Kurt Cobain, über Kurtneys Detektiv, über Kurtney selber, ehemalige Polizisten und so weiter und so fort. Da wird halt behandelt, da wird das Thema behandelt, ob er sich umgebracht hat oder ob Courtney ihn hat umbringen lassen, weil da gibt es ja diverse Verschwörungstheorien. Diese Frau ist jetzt auch nicht gerade beliebt, das weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit Nirvana auskennt. Ich persönlich, für mich ist das auch suspekt, weil in der Doku wird auch gesagt, dass Kurts Leiche in einer Position lag, in der sie hätte bei einem Selbstmord gar nicht liegen können. Also wegen dem Rückstoß der Schrotflinte, wie das Blut gespritzt ist und so weiter und so fort. Also wenn euch das interessiert, schaut euch mal die Dokumentation Kurt Cobain, Tod einer Ikone an. Zum zweiten Punkt, was interessant war, als Kurt sich aus seinem letzten Entzug entfernt hat, ist er ja mit dem Flugzeug zurück nach Seattle geflogen. Und in diesem Flugzeug saß der Bassist von Guns N' Roses, also dieser Blonde. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall war er eigentlich derjenige, der der Letzte, der Kurt lebend gesehen hat. Und er hat auch am Flughafen gesehen, wie er in den nächsten Waffenladen lief, für sich eine Schrotflinte zu kaufen. Was wiederhin belegen könnte, dass er sich wirklich auch selbst gerichtet hat, sage ich mal. Fand ich irgendwie lustig, gerade weil Kurt halt auch immer gerne Axl Rose gedisst hat, dass dann der Bassist von Guns N' Roses der Letzte war, der ihn gesehen hat. Das war schon irgendwie eine lustige Ironie. Danach verfiel Dave Grohl, soweit ich weiß, auch so ein bisschen in Depression, was ja verständlich ist. Ist alleine durch die UK gefahren mit dem Auto oder durch Schottland war es, mit einem Kurt Cobain T-Shirt, hat er mal gesagt. Und das war auch später so der Anlass, die Foo Fighters zu gründen, für den Schmerz, also den Verlust von Kurt so ein bisschen zu bewältigen, sage ich mal. Und und zu guter Letzt, falls euch das Thema wirklich interessiert, das habe ich ja eben schon gesagt, ich wiederhole mich gerne immer ein bisschen, Guckt euch die Doku Montage of Heck an. Da hat seine Tochter auch Regie geführt. An dieser habe ich mich auch bedient, unter anderem für diese Podcast-Folge. Und ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir eine Glocke da, folgt mir, teilt den Podcast, was weiß ich, das typische Gelaber kennt ihr ja, wenn man seinen Podcast ein bisschen supporten will. Mir hat das Ganze jetzt gerade echt Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Das kann ein bisschen dauern, verzeiht mir das bitte, weil das ist echt ein bisschen Aufwand. Ich muss ja vorher die ganze Story immer schreiben, bevor ich sie dann aufnehme. Mich informieren, recherchieren und ich bin jetzt kein irgendwie ein Journalist oder so. Also da habe ich nicht so die Qualitäten, deswegen muss ich mich da noch ein bisschen einfinden. War jetzt für mich so ein bisschen wie Aufsatz in der Schule schreiben, so. Aber ja, hat ja fürs erste Mal ganz gut geklappt, auch wenn ich einige Patzer drin hatte, aber ich wollte die einfach auch drin lassen, weil das halt einfach natürlich ist, so für einen Anfänger und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.